Da haben sich vielleicht einige gewundert auf den Plakaten und jetzt auch auf den Heften, warum ist da so ein Adler drauf? Nee, noch nicht, muss erst die Kamera ausmachen. Ja. Warum ist eigentlich so ein Adler da drauf? Auf dem Markus-Projekt Blatt und auf dem Markus-Projekt Heft war ein Löwe drauf, jetzt ein Adler. Also sind die Tiere, viele wissen das, die Tiere, die Tierzeichen, die für die einzelnen Evangelisten stehen. Und bei Johannes ist ein Adler und von dem Adler erzählt man sich, er kann in die Sonne blicken, ohne zu erblinden, was für Menschen nicht möglich ist. Ob das wirklich stimmt, ist völlig Wurst. Das Bild ist entscheidend. Und darum ist es gut, dass das Johannesevangelium mit dem Adler verbunden ist, weil wir mit diesem Evangelium hineinblicken in das Angesicht Gottes und nicht erblinden, weil etwas ganz Großartiges passiert ist. Und das soll uns beschäftigen in den nächsten 7 Wochen. Für alle Gäste erzähle ich das nochmal. Wir machen das schon zum 2. Mal, lesen 7 Wochen lang gemeinsam als Gemeinde an verschiedenen Orten miteinander ein Evangelium oder einen aus längeren Bibeltext, treffen uns in kleinen Gruppen. Ich habe so Fragen geschrieben dazu. Für alle, die mitmachen wollen, gibt es diese kleinen Hefte. Da sage ich nachher noch mal ein bisschen was dazu. Zunächst fängt Johannes, jetzt reicht's mit dem Bild. Ach, hast du schon, wunderbar. Zunächst fängt Johannes an, Heike hat das schön erzählt, am Anfang war das Wort. Und was man schön sehen kann, ist, dass die hebräische Bibel, das Alte Testament, mit genau den gleichen Worten beginnt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist ein Statement von Johannes. Er sagt, ich erzähle euch das Evangelium von Jesus Christus und ich weiß, dass mit diesem Menschen, dass mit diesem einen die Welt noch einmal neu beginnt. Da fängt das Leben noch mal an. Das ist sein erstes Statement mit den ersten 2 Worten am Anfang. Er schreibt einen Schöpfungsbericht und er zieht sozusagen einen ganz großen Bogen und naja, man lebt ja als Gemeinde, als Christ immer in seiner Zeit. Ja, heute lebst du als Christ mit zwischen lauter Menschen, die sind völlig auf Materielles ausgerichtet, völlig. Es geht immer nur um Kohle machen und es geht immer nur um Besitzen und es geht auch nie um Verzichten, sondern es geht immer darum, dass wir möglichst allen Lebensstandard beibehalten können. Wir wollen alle die Umwelt retten, naja, das muss man jetzt nicht im Einzelnen machen, aber wie sagt man Menschen, die so drauf sind, wie sagt man denen das Evangelium? Und Johannes, der ist umgeben von vielen, vielen Menschen, die kommen aus der Gnosis. Das war eine Massenbewegung damals, eine philosophische Grundanschauung, die sagt, ihr müsst nur tiefer in die Erkenntnis hinein und dann findet ihr in euch den Seelenfunken des Ewigen, den Hauch, der in euch selber ist und so ein heute würde man sagen, so ein esoterisches Gerede, aber genau darum ging es. Und Johannes holt alle seine Leute, die ihn umgeben, sozusagen ab mit seinem Text. Und daran sehen wir, der Johannes hat gar keine Lust, eine Biografie von Jesus zu schreiben. Also wer mitmacht beim Johannesprojekt und sagt, na, ich will mal gucken, wie das so war mit Jesus, ja, den muss ich enttäuschen. Das wirst du nicht finden. Du wirst keine Biografie von Jesus finden im Johannesevangelium. Es geht um etwas ganz anderes. Evangelium ist keine Biografie, sonst würde es nicht Evangelium heißen. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Das ist es, was du finden kannst in diesem Buch bei Johannes. Also er holt sie ab mit diesem Prolog, mit diesem Anfang. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Gott selbst war das Wort, dasselbe und so weiter und so weiter. Ganz hochphilosophisch redet er vom Wort, das die Welt erschaffen hat, das Dinge, die nicht sind, ins Dasein setzt. Und das ist ja auch so, oder? Worte können Unglaubliches leisten. Da ist jemand total traurig und es braucht ein Wort und dem ist geholfen. Und ich habe neulich im Frauenkreis mal erzählt von einem alten Mann, der mit 82 Jahren noch einen dummen, blöden, bescheuerten Kommentar einer Grundschullehrerin im Kopf hat und als 82-jähriger Mann, der diamantene Hochzeit hat, der beruflich erfolgreich war als Polizeibeamter Und er hört diesen einen abwertenden Kommentar seiner Grundschullehrerin sein ganzes Leben. Und ich weiß, jeder oder viele von uns haben solche Worte gehört zu Hause, von Lehrern, von Großeltern, von irgendwem und tragen diese Wunden, diese Worte wie Wunden in sich. Worte können ganze Welten anzünden. Das wissen wir auch. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja. Die Macht des Wortes. Und dann behauptet Johannes schon in diesem allerersten, auf der allerersten Seite seines Evangeliums drei Dinge. Er behauptet, dass in diesem konkreten einen, in diesem einen Menschen der ewige Gott in der Zeit ist. Nicht in uns, nicht im ewigen Nachdenken, nicht im Nirvana, sondern in diesem einen Augenblick der Weltgeschichte ist er. Der ewige Gott in der Zeit. Und er behauptet zweitens, dass in diesem einen und nur in ihm Gnade und Wahrheit sind. Gnade und Wahrheit sind. Und dass dieser eine und nicht der innere Seelenfunke in dir, also den Geist Gottes bringen kann. Dieser eine gibt den Geist Gottes und zwar von außen. Du findest ihn nicht in dir drin. Als kleinen Funken, den du durch viel Erkenntnis zum Entfachen bringst, sondern er kommt und begeistert und entflammt dich. Das ist die Überzeugung von Johannes. Das ist seine Überzeugung am Anfang dieses Evangeliums und diese drei Worte. Wer mitmacht bei dem Projekt, an den Schlüsselstellen dieses Evangeliums von Johannes finden sich genau diese drei Worte: Gnade, Wahrheit und Geist. Und darüber nachzudenken, das lohnt sich sehr, unter anderem in den nächsten 7 Wochen. Ich habe gedacht, wie machst du das? Ja, du sitzt dann da als Prediger, sollst das Johannesprojekt eröffnen. Seit Wochen, ich habe gesessen, habe dieses Buch gemacht, habe mir die Fragen ausgedacht, habe die Rechte gekauft und so weiter. Und dann denkst du, jetzt kommt es drauf an. Heute muss es klappen, dass die Leute alle total begeistert sind und sagen, ja, ich lese auch noch mit. Wie eröffnet man so ein Projekt? Da hast du 52 Verse aus Johannes 1 vor dir und denkst, Hilde, mach Licht, da kannst du ja 7 Wochen allein über diese 52 Verse predigen. Also such mal was aus. Ich habe 3 Wörter ausgesucht, 3 Worte. Das erste, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das ist das erste Wort. Also es gibt 2 Worte und eine Begegnung heute Morgen. Dieses Wort ist absolut ärgerlich. Für alle seine Zeitgenossen von Johannes ist dieses Wort absolut ärgerlich. Denn dass dieses große Wort, das die Welt erschaffen hat, Fleisch wird. Fleisch, da steht Sarx, das bedeutet bei Paulus sogar das sündige Fleisch. Das bedeutet Vergänglichkeit. Dieser eine ewige Gott wird Fleisch. Wird zum Anfassen. Derselbe Johannes schreibt in seinem ersten Brief, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir gehört haben mit unseren Ohren, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das bringen wir euch. Das ist absolut ärgerlich, dass das ewige Wort Gottes Knechtsgestalt, wie Paulus sagt, annimmt. Es ist so herausfordernd konkret. Ein zweites Wort. Ich will mal sagen, dieses Johannesevangelium ist keine Biografie, ja, habe ich schon gesagt. Es ist im Grunde eine Ehrerbietung oder eine Ehrbezeugung. Ja, wenn Soldaten so machen oder wenn man auf die Knie fällt. Und es ist eine große Liebeserklärung, dieses Johannesevangelium an Jesus. Und die erste Erklärung gibt Johannes der Täufer ab, von dem Heike schon ein bisschen erzählt hat. Der sagt in Vers 29, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Was war passiert? Dieser Johannes der Täufer steht am Jordan und er begegnet einem Mann, also eigentlich 2 Männern, den einen kennen wir mit Namen, der heißt Andreas und der hat einen Bruder, der heißt Simon. Dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Den zweiten, der ist dabei, den wissen wir aber nicht, wie der hieß. Und dieser Johannes, der sagt eben diesen Satz, als er Jesus kommen sieht. Jesus kommt zu ihm an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Und Johannes sagt, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Wir können das nicht oft von uns selber wegweisen, stimmt's? Oh, der Kuchen von Monika, der schmeckt aber lecker. Der ist total gut, aber probier mal meinen auch noch. Johannes kann das, der kann sagen, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dann schickt er seine Jünger, die er mit Mühe für sich gewonnen hat, schickt sie weg und sagt, da ist noch besser, geht mal dahin, Johannes. Und dann sagt er diesen Satz, das ist Gottes Lamm. Wisst ihr, jedes Jahr hat in Jerusalem der oberste Priester ein Lamm genommen und hat die gesamte Schuld des Volkes auf dieses Lamm gestemmt. Symbolisch. Und dann hat man, Sprichwort draus geworden, hat man dieses Lamm in die Wüste gejagt. Zu Azazel, dem Wüstendämon. Hat man die Sünde aus der Mitte rausgeschickt. Hielt immer ein Jahr bis zum nächsten Yom Kippur. Dann musste man das wiederholen. Und Johannes behauptet, dieser eine ist Gottes Lamm. Das ist nicht ein Lamm, das sich ein Priester hergenommen hat, sondern das ist das Lamm, das Gott sich ausgesucht hat und der trägt die Sünde der Welt weg. Das ist das Ende der Opfer, ihr Lieben. Und jeder, der Christentum immer noch als Opfer versteht und jeder, der immer noch denkt, er würde bei Gott so unter Druck stehen, der ist ganz auf dem Holzweg, der hat das nicht verstanden, was Johannes hier sagt. Das ist das Ende der Opfer, sondern Jesus nimmt alles auf sich. Und alles, was du tust, tu es aus Dankbarkeit, tu es aus Freude an Gott, aber tu es nicht aus Angst. Tu es nie aus Furcht, weil du etwas opfern musst, sondern bitte ihn, dass du wollen kannst, dass du Freude hast an dem, was du tust. Und die Begegnung, und da gibt es in Vers 46, das ist dann schon fast am Ende, einen kleinen Satz, der heißt, komm und sieh selbst. Und das ist der dritte Satz, das dritte Wort. Und da steigen wir ein bisschen tiefer ein, heißt in Vers 41, Andreas findet, müssen wir mal festhalten, zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Der findet seinen Bruder und sagt, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Christus. Er brachte Simon zu Jesus, Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, dich wird man Kephas nennen. Das heißt übersetzt Petrus und bedeutet Fels. Andreas findet seinen Bruder. Keine Ahnung, ob der sich versteckt hat oder ob die sich gerade verkracht hatten oder ob Johannes das einfach nur so sagt. Die Frage ist, ob du deinen Bruder, deine Schwester findest und sie mit zu Jesus nimmst. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da findet er Philippus. Jesus sagt zu ihm, folge mir. Philippus kam aus Bethsaida, das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten. Da findet schon wieder einer. Jesus findet. Er findet Philippus. Und dann sagt er zu ihm, folge mir. Und der Philippus, der macht das und ich habe keine Ahnung, warum. Das ist alles, was der sagt, ist, komm, folge mir. Und der Philippus, der schmeißt sein ganzes Kram hin und sagt, ja, mach ich, komm mit. Ist ja nicht so, dass er nichts zu verlieren hatte. Das war ja ein ganz normaler Mann, so wie du und ich. Also nicht außer die Frauen, ja. Also ein ganz normaler Mensch. Der hatte ja was zu verlieren im Leben. Und das hat er gemacht. Der hatte was gefunden. Also eigentlich ist er gefunden worden. Und dann war es ihm egal, was er zu verlieren hatte. Und ist mitgegangen. Was muss Jesus für eine Art gehabt haben, dass man bei seinem Wort wusste, da ist Vertrauen, da darf ich mich öffnen, da brauche ich keine Angst zu haben, dass der mich über den Nuckel zieht. Philippus sucht Nathanael und er sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Einer sucht den Freund, weil er Jesus gefunden hat. Und dann redet er zu seinem Freund von seinem Glauben. Wir reden nicht über unseren Glauben, stimmt's? wir reden überhaupt über die Dinge, die wirklich wichtig sind, aber die reden wir nicht. Die beschäftigen uns ständig. Ja? Glauben, reden wir nicht drüber. Über Sex reden wir auch nicht. Oder? Machen wir nicht. Nicht mal zu Hause. Nicht mal. Also viele Ehepaare haben Schwierigkeiten, über ihre Sexualität miteinander zu reden. Ist doch furchtbar. Beschäftigt uns ständig. Glauben, Sex, Tod. Ist auch sowas. Redet man nicht drüber. Da denkst du, kommst du irgendwo hin und da ist jemand, stirbt jemand mit 95. Nee, ach du, nee, also daran haben wir gar nicht gedacht, dass das Leben ja zu Ende sein könnte irgendwann. Das sind so wichtige Dinge. Und der macht uns das vor, der Philippus. Der geht zu seinem Kumpel und sagt, Nathanael, ich habe den gefunden. Und du musst unbedingt mitkommen. Und der ist super. Der hat zu mir gesagt, komm, folge mir. Und ich konnte gar nicht anders. Bin losgegangen und bin mit ihm mitgegangen. Los, komm. Das heißt, Jesus heißt der. Das war so ein Allerweltsname. So. Keine Ahnung, vor 100 Jahren hießen alle Fritz oder Ernst. Ja? So ein Fritz war das, so ein Ernst. Der heißt Jesus. Und der kommt aus Nazareth und ist der Sohn vom Zimmermann Josef. Das ist so, als wenn heute einer kommen würde und sagen würde, du, ich habe den Messias gefunden, es ist der Uwe aus Neuwerk. Ja? Oder es ist der Günther aus Alrode oder der Sven aus Halberstadt. Das ist der Messias. Da fragte ihn Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Was kann aus Nazareth, bist du des Wahnsinns fette Beute, wem bist denn du da auf den Leim gegangen? Philipp, Alter, das ist Jesus aus Nazareth, der Sohn vom Zimmermann Josef, das ist doch der Uwe aus Neuwerk. Vorurteile, und wir haben so viele Vorurteile, wenn wir ihm begegnen, immerzu. Kirche, was soll denn das Besonderes sein? Das steht ja schon ewig, steht dieses Ding hier aus Stein, uralt, 150 Jahre in dieser Stadt mittendrin rum. Das kenne ich doch alles, weiß ich alles. Bin ich Weihnachten schon mal drin gewesen? Oder war ich mal zur Beerdigung? Was soll denn daran Besonderes sein? Das ist doch völlig alltäglich. An wie vielen Kirchen bin ich in meinem Leben vorher vorbeigegangen? Meine Eltern waren furchtbar, die haben mich immer von einer Kirche in die nächste geschleppt. Im Urlaub, ja. Sie haben selber nicht geglaubt, aber wir mussten uns immer die Kirchen angucken. Dann fiel mir Klaus Lage ein. Kennt ihr den? Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Und vielleicht passiert das mal bei dir, wie das bei mir war oder bei anderen. Und der Nathanael sagt, da soll es Antworten geben. Das kenne ich doch alles. Und du sagst vielleicht, na pff, das hat mich schon im Reli nicht interessiert, das Gequatsche. Und vielleicht hat der schlechte Erfahrungen in Nazareth gemacht, weißt du nicht. War der vielleicht als junger Mann mal zum Tanzen, hat eine auf die Lichter gekriegt, weil er irgendwie das falsche Mädchen angebaggert hat. Ne, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Die sind alle komisch da, das weiß ich doch. Und vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht. Und das ist dramatisch. Und das ist ganz, ganz traurig. Ich habe gestern ein Ehepaar kennengelernt, die haben hier Urlaub gemacht, die sind aus Köln. Wir sagen, es ist so furchtbar. Bei uns. Da geht es um diesen ganzen sexuellen Missbrauch. Die sagen, die waren katholische Christen und sind total traurig und sagen, ja, wir bleiben dabei, aber wir haben dann erzählt miteinander, ich kann jeden verstehen, der geht. Und dann sagt Philippus diesen Satz und der ist für mich die Überschrift über dem ganzen Evangelium. Der sagt, zu seinem Freund, komm und sieh selbst. Komm und sieh selbst. Bleibe nicht bei deinen Vorurteilen. Und wisst ihr, ihr Frommen unter euch, ihr habt auch so Vorurteile. Ihr habt euren Glauben längst reingegossen in irgendwelche festen Formen. Und die Frage ist, wo hat Gott noch die Möglichkeit, eure ganzen schönen Richtigkeiten mal aufzubrechen und zu sagen, nee, mein Lieber, es ist anders. Es ist anders. Ich bin lebendig und ich will hineinreden in deinen Alltag und in dein Leben. Kein Hörensagen mehr, sondern ganz konkret in die Begegnung. Komm und sieh selbst, probier es aus. Und das wird uns immer wieder begegnen im Johannesevangelium in den nächsten Wochen. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn: Das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mensch. Wenn ich mir überlege, dass Jesus schon wusste, was der über ihn gesagt hat, ja? Was kann aus Nazareth Gutes kommen, der ist Kaff da. Hm? Günther aus Alroda, Jesus aus Nazareth. Jesus wusste das und er reibt ihm seine Vorurteile nicht unter die Nase. Er sagt nicht: Na, mein Lieber, was hast denn du von mir gedacht? Nee, gar nicht. Das ist ein rechter Israelit. Und dem sieht man seine Vorurteile vielleicht an. Ja, der hat vielleicht die Hände ganz tief in den Taschen oder wenn er Taschen hatte oder so, die Arme verschränkt. Manch einer sitzt ganz hinten im Gottesdienst und ich finde, liebe diese Kirche, weil sie so groß ist und weil man hier ganz hinten im Gottesdienst sitzen darf, wenn man das will. Kann man ganz hinten sitzen und schön eine Weile lang seine Vorurteile pflegen. Ich wünsche jedem, der jetzt hinten sitzt, aus diesen Gründen, dass ihr irgendwann euch traut aufzurücken, aber es ist völlig in Ordnung, wenn jemand erstmal hinten sitzt. Da fragte ihn Nathanael: Woher kennst du mich? Da habe ich gedacht, der ist ganz schön eingebildet, oder? Nathanael, der sagt, der ist ein Toller. Jesus sagt, nochmal, Jesus sagt, er ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mensch. Da fragte ihn Nathanael: Woher kennst du mich? Also der hat jedenfalls kein Selbstbewusstseinsproblem. Das ist auch angenehm, wenn jemand so ist. Und Jesus antwortete: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und das ist Evangelium pur. Weißt du das? Dass Jesus dich kennt schon dein ganzes langes Leben. Und selbst wenn es nur so kurz ist, dein Leben, er kennt es. Er kannte dich schon, als deine Eltern noch nicht wussten, dass du bei ihnen sein wirst. Er kannte Johannes schon, als Wilhelms vielleicht gedacht haben, Rahel ist die Letzte. Er kennt dich schon dein ganzes Leben. Und er weiß alles von dir, alles. Er kennt alle deine Teppiche. Und er sieht die großen Huckel, die da sind, für alles, was du da drunter geschoben und drunter gekehrt hast. Er kennt es alles, jedes Versteck. Und er liebt dich trotzdem. Und er sucht dich trotzdem. Nathanael erwiderte: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Die Erkenntnis kommt nicht, weil er ein schlaues Buch gelesen hat, nicht, weil er einen tollen Vortrag gehört hat, sondern sie kommt aus der Begegnung heraus. Komm und sieh es, sagt Philippus. Und Nathanael kommt und lässt sich darauf ein und sieht und begegnet Jesus und kommt zu diesem großartigen Bekenntnis. Dann folgt er Jesus nach. Und bei mir ist das ganz oft so, bei euch bestimmt nicht, aber ich erzähle das mal, damit ihr... Vielleicht gibt es doch jemanden, bei dem es auch so ist. Ich erkenne auch viele Dinge als richtig, aber ich kriege das immer nicht so umgesetzt. Ich weiß das immer und mache es dann wieder falsch und nächsten Tag weiß ich es wieder ganz genau und mache es trotzdem nicht. Und der Nathanael, der macht das, der sagt, ich mache das, ich gehe mit dir mit. Und so wird er einer von diesen 12 Jüngern und er spricht dieses Bekenntnis. Und es ist, vielleicht ist euch das aufgefallen, schon das dritte Bekenntnis, das jemand spricht in diesem ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Das erste ist, dass es das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Das zweite ist, das sagen Andreas und Philippus, du bist der Messias. Und das dritte, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und das wird am Ende des Johannesevangeliums sein Todesurteil sein. Die Juden werden ihn anklagen, also die Mächtigen unter den Juden, nicht alle Juden, sondern die jüdischen Führer damals, werden ihn anklagen, als den Sohn Gottes, als den Gotteslästerer. Und die Römer werden ihn verurteilen, als den, der die Königsherrschaft für sich beansprucht hat. Im Grunde macht Johannes das schon am Anfang klar. Jesus antwortete: Glaubst du das, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe? Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und das wünsche ich dir in den nächsten 7 Wochen, wenn du dich darauf einlässt, auf dieses Projekt, auf die Gottesdienste in den nächsten Wochen, auf das Miteinanderlesen oder auch auf das Alleinelesen, dass du größere Dinge sehen wirst, mehr und mehr. Komm und sieh selbst, dass du nicht mehr vom Hörensagen über den Glauben was weißt, sondern ihm begegnet bist. Und ich weiß es aus meinem eigenen Leben und das bezeuge ich und erzähle ich jedem, der es wissen will. Ich weiß, dass sein Wort das Leben verändern kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.